Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Diese Podcast-Folge erscheint, wenn alles gut geht, am 1. April. Das ist jetzt kein richtiger Zufall, denn an diesem Tag führen wir uns bekanntlich mit kleinen Flunkereien gegenseitig hinter die Fichte. Und da dachte ich mir, an welchem Tag kann ich Sie eigentlich besser mit dem spannenden Thema des Lügens in den April schicken als an diesem? Allerdings möchte ich direkt zu Beginn dieser Folge die etwas unbequeme Frage aufwerfen, ob wir an den anderen 364 Tagen des Jahres so viel ehrlicher zueinander sind. Wie oft lügen wir uns pro Tag an? Und hat das in den letzten Jahren zugenommen? Was macht die Lüge mit dem Vertrauen der Menschen in die Demokratie und wie gehen wir damit um? Sind Lügen überhaupt immer moralisch verwerflich oder mitunter sogar notwendig? Auf alle diese Fragen bekommen Sie hier und heute ein paar Antworten. Und ich werde Ihnen außerdem erzählen, das schulde ich natürlich als Psychiater, ab wann das Lügen krankhaft wird. Neben niederträchtigen Motiven, ansonsten ganz gesunder Menschen, gibt es nämlich auch pathologische Formen, bei denen Betroffene gar nicht anders können. Wir werden gleich die Lüge eines Präsidenten zählen. Sie werden das sogenannte Poltering kennenlernen und Sie werden einen Blick in das Gehirn von Menschen werfen, die die Wahrheit um jeden Preis zurückhalten. Wir werden gemeinsam die wunderschöne Stadt Prag besuchen und uns dort unter eine ganz besondere Laterne stellen. Wir wälzen außerdem ein paar Schneebälle, stecken uns Reispulver in den Mund und wir sehen im Kino die Geschichte eines skrupellosen Scheidungsanwalts, der vom Saulus zum Paulus wird. Die Folge führt am Schluss nach Griechenland, denn im Orakelheiligtum von Delphi finden wir eine weissagende Botschaft, die uns den besten Tipp zum Umgang mit der Lüge verrät. Seien Sie willkommen zu dieser Folge. Einer alten Erzählung nach soll der antike griechische Philosoph Diogenes irgendwann, um die Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus, durch Athen spaziert sein. In der einen Hand trug er eine Laterne, so als halte er nach irgendetwas Ausschau. Die Menschen, die ihm begegneten, fragten ihn, wonach suchst du? Diogenes antwortete, nach einem ehrlichen Menschen. Ob er an dem Nachmittag noch jemanden fand, ist leider nicht überliefert, aber was hier als zynische Pointe über Täuschung oder gesellschaftliche Heuchelei gemeint war, stimmt einen doch ein bisschen nachdenklich. Hat Diogenes recht? Lügen wir Menschen wirklich so viel? Wir kehren später nochmal nach Griechenland zurück, aber begleiten Sie mich bitte vorerst in die USA. Dort analysierte die Washington Post die öffentlichen Aussagen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump während seiner ersten Amtsperiode und das konsequent über 4 Jahre. Das Ergebnis möchte man kaum glauben. Zwischen den Jahren 2017 und 2020 log er sage und schreibe 30.573 Mal. Beispielsweise, dass Windräder Krebs verursachten, dass die NATO finanziell bankrott sei und dass am Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 tausende Muslime in New York auf den Straßen gejubelt und gefeiert hätten. Alles Quatsch. Aber ich kann Sie an dieser Stelle beruhigen, die Zahl entspricht nicht dem üblichen Mittelwert eines Menschen innerhalb von 4 Jahren. Nicht einmal Pinocchio lügt so oft. Bei Menschen, die weder Präsidenten noch Holzpuppen sind, liegt die Zahl der Schwindeleien deutlich niedriger. Immer ehrlich ist aber niemand von uns. So viel Ehrlichkeit muss sein. Also, ich verrate es Ihnen jetzt. Eine Untersuchung der California University in Santa Barbara zufolge lügen wir im Schnitt knapp 2 Mal pro Tag. Männer und Frauen lügen übrigens in etwa gleich häufig. Aber die Gründe für das Lügen, die sind oft andere. Während Männer es eher tun, um sich selbst aufzuwerten und um Status zu gewinnen, tun Frauen es öfter, um Konflikte zu vermeiden und um ihre Beziehungen zu schützen. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau sagte einmal, die Lüge hat viele Gesichter, aber nur eine Wahrheit. So ist es. Es gibt zwar sehr viel verschiedene Formen der Lüge, aber auf eine wahrhaftige Tatsache können sie sich alle berufen. Lügen sind immer Falschaussagen in der Absicht, jemanden zu täuschen. Punkt. Eine typische Lüge, egal aus welchem Grund, besteht in diesem Zusammenhang aus drei Komponenten. Erstens, die Aussage ist unwahr. Zweitens, derjenige, der sie ausspricht, weiß auch, dass die Aussage falsch ist. Und drittens, er äußert sie dennoch, weil er eine Person manipulieren will. Die Bestandteile einer Lüge sind also immer die gleichen, nicht jedoch die Gründe, warum wir es tun. Mitunter ist es eine egoistische Niedertracht, weil wir uns irgendwelche Vorteile versprechen. Und sei es vielleicht nur, dass wir andere mit einer erlogenen Geschichte beeindrucken wollen. Dann spricht man von Black Lies, sogenannten schwarzen Lügen. Mitunter tun wir es aber auch, weil wir jemanden vor der Wahrheit beschützen möchten. Oder weil wir höflich bleiben wollen, um ihn nicht zu verletzen. Schatz, das ist aber ein schönes Geschenk. So etwas Wunderbares hat mir ja noch nie jemand geschenkt. Sie verstehen, was ich meine. Solche Lügen bezwecken eher, die soziale Harmonie nicht zu gefährden. Man nennt sie auch White Lies oder weiße Lügen. Da fällt mir übrigens ein extrem lustiges Video ein, das ich Ihnen jetzt einfach mal vorspiele. Falls Sie jetzt fragen, hä, Video, ist doch ein Podcast. Ja, habe ich schon verstanden. Ist naturgemäß hier auch dann eher nur eine Tonspur, aber das reicht völlig. Die dazugehörigen Bilder entstehen dabei ganz schnell im Kopf. In dem kurzen Stück, was ich Ihnen jetzt vorspiele, spielen Anke Engelke und Christoph Maria Herbst ein Ehepaar, die sich in einer ganz normalen Alltagsszene nach Strich und Faden belügen. Auch hier aus ganz verschiedenen Gründen, mal schwarz, mal weiß. Und hören Sie mal ganz genau hin, denn im Hintergrund ertönt jedes Mal ein heller Ton, sobald die beiden die Unwahrheit sprechen. Die Lügen werden also mit einem Ping gezählt. Und das darf ich hier schon mal spoilern. Es läutet relativ oft.
Okay. Ja. Hallo, Schatz.
Hallo.
Na, wie war's?
Anstrengend.
Das glaube ich.
Ich habe dir was mitgebracht.
Oh.
Tada.
Die ist ja wunderschön.
War auch nicht ganz billig. Ich habe dich vermisst.
Ich dich auch.
Sag mal, hast du einfach gekocht?
Mhm. Lasagne, selbst gemacht.
Oh, das riecht ja fantastisch.
Sag mal, diese Karin aus der Buchhaltung, war die eigentlich auch mit in der Schweiz?
Hm? Karin? Nee.
Papa!
Ich hoffe, liebe Hörer, Ihre Partnerschaft ist an Lügen deutlich ärmer als bei den beiden. Von ein paar unbedeutenden weißen Lügen vielleicht mal abgesehen. Ansonsten empfehle ich Ihnen gerne auch ein paar therapeutisches Gespräch. Sie müssten allerdings nach Regensburg kommen. Es ist natürlich nicht jede Lüge gleich und sie wiegt auch nicht moralisch gleich schwer. Die Lügenforschung unterscheidet viele verschiedene Formen. Der Klassiker unter ihnen ist die direkte Lüge, die sogenannte Kommissionslüge. Also ich lüge einem anderen offen ins Gesicht. Lance Armstrong: Ich habe beim Fahrradsport noch nie gedopt. Oder Bill Clinton: Ich hatte noch nie eine sexuelle Beziehung zu Monica Lewinsky. Eine weitere häufige Lüge ist das Unterlassen bestimmter Wahrheiten, die sogenannte Omissionslüge. Also ich lasse einfach ein paar Dinge weg, beispielsweise wenn ich als Versicherungsmakler bestimmte Risiken der Police unter den Tisch fallen lasse oder wenn ich als Arzt dem Patienten gegenüber bewusst ein paar relevante Nebenwirkungen eines Medikaments verschweige. Neben der Kommissionslüge und der Omissionslüge ist aber die häufigste Form der Lüge das, was wir Halbwahrheiten nennen. Dabei werden Situationen aufgebläht oder übertrieben dargestellt. Beispielsweise, wenn ich als Vortragsredner meiner Frau berichte: Boah, ey, Schatz, die Halle war brechend voll, das Publikum war begeistert. Dabei waren nur 24 Leute da, von denen die Hälfte geschlafen hat. Oder man untertreibt und stellt Situationen kleiner dar, als sie waren. Papa, ich habe wirklich nur ein oder zwei Riegel von der Schokolade gegessen, wirklich. Dabei ist die Tafel über Nacht irritierend klein geworden. Sehr viele Halbwahrheiten tummeln sich übrigens auf Homepages, Social-Media-Profilen und auf Dating-Plattformen. Sie sind oft für sich genommen klein, aber sie können in der Summe natürlich zu einem riesigen Fake werden. Eine Arbeitsgruppe der Cornell University analysierte vor wenigen Jahren die Dating-Profile von Menschen, online auf der Suche nach einem Partner waren und lud diese anschließend ins Labor, um die Echtheit ihrer Angaben zu überprüfen. Also Größe, Alter, Lebenslauf und so weiter. Und es zeigte sich, mehr als 80% hatten Unwahrheiten in ihrem Profil. Männer flunkerten meist bei der Körpergröße, Frauen eher beim Körpergewicht. Aber, Achtung, liebe Männer, eine gerade veröffentlichte Arbeit aus Deutschland hat gezeigt, dass die Frauen unsere Lügen schneller erkennen, als es umgekehrt der Fall ist. Die Mädels sind also moralisch genauso verkommen wie wir Männer, aber dafür wenigstens erfolgreicher. Eine besonders dreiste Lüge ist das sogenannte Paltering. Darunter versteht man eine Aussage, die objektiv zwar nicht ganz falsch ist, aber strategisch so geschickt gedreht und gewendet wird, dass sie jemanden ganz bewusst in die Irre führen. Also eine Täuschung, ohne direkt ins Gesicht zu lügen. Man kennt Paltering bereits lange, auch wenn der Begriff eher modern ist. Eine bekannte Paraphrase von Thomas von Aquin, dem berühmten Dominikanermönch und einem der bedeutendsten Denker des Mittelalters, lautet: Aussagen können wahr sein und Menschen dennoch täuschen. In der Scholastik, dessen Hauptvertreter er war, sagte man auch Equivocatio dazu, also Mehrdeutigkeit einer Aussage. Und wie wir alle wissen, gibt es zahllose Beispiele, bei denen sich gerade die Kirche meisterlich auf diese Kunst verstand. Aber auch in der Politik oder in der Werbung wird vom Paltering täglich reger Gebrauch gemacht. Ein Beispiel. Ein Schokoladenhersteller wirbt mit dem folgenden Satz: Die Tafel ab jetzt 20% günstiger. Eine vielleicht korrekte Aussage, aber dafür wiegt sie jedoch auch nicht mehr 100 Gramm, sondern nur noch 75. Letztendlich ist die Aussage also keine Lüge im direkten Sinn, aber unter dem Strich Augenwischerei, weil man als Kunde ja nicht wirklich Geld spart. Ein anderes Beispiel. Ein Kosmetikhersteller schreibt auf seine Gesichtscreme klinisch getestet. Auch das mag korrekt sein, aber was bei dem Test herauskam, da steht gar nicht dabei. Vielleicht war das Ergebnis eine regelrechte Katastrophe für die Haut. Aber der Hinweis, es zumindest getestet zu haben, wirkt auf manche Kunden bereits beruhigend, weil es wissenschaftliche Sicherheit suggeriert. Menschen greifen beim Schwindeln und Täuschen insgesamt lieber zum Paltering als zur direkten Lüge, denn im Nachhinein fühlen sie sich dann weniger schlecht. Für den Fall, dass doch mal alles auffliegt, kann man dann immer noch sagen: Ja, das habe ich ja so exakt jetzt nicht gesagt und auch nicht gemeint, du interpretierst das hinein. Und mit etwas Geschick steht man wieder einigermaßen sauber da. Fies, oder? Paltering wird übrigens juristisch meist etwas milder beurteilt als eindeutige Lügen, selbst wenn sie objektiv denselben Täuschungseffekt haben. Zusammenfassend ist Paltering rechtlich sicherer, kommunikativ überzeugender und psychologisch für einen selbst entlastender. Aber wenn Sie mich fragen, ethisch umso fragwürdiger. Das bringt uns zu einem interessanten Punkt. Ist die Lüge immer schlimm und böse? Oder gibt es Situationen im Leben, in denen sie erlaubt, sinnvoll und vielleicht sogar notwendig ist? Wenn man intime Geheimnisse ausplaudert oder ehrliche, aber brutale Kritik formuliert, kann Wahrheit ja schließlich auch sehr verletzend empfunden werden und soziale Beziehungen eventuell sogar empfindlich beschädigen. Ich weiß noch, als ich als kleiner Junge für meine Eltern den allerersten Kuchen backte. Es war ein Sandkuchen, kann ja nichts schief gehen, habe ich mir gedacht. Und er schmeckte, schmecken ist hier ein sehr großes Wort. Also sagen wir so, man konnte ihn schlucken mit viel Mut, viel Hunger und vor allen Dingen mit viel Wasser. Selbst die ultraharten Bundeswehrkekse, die wirkten im direkten Vergleich zu meinem Kuchen eher wie lockerer Biskuitteig. Aber meine tolle Mutter war dennoch irgendwie stolz auf mich und lobte mich für diesen doch sehr armseligen Versuch. Ich hatte mir halt auch wirklich Mühe gegeben. Und da hat sie natürlich maximal geflunkert und hat mich gelobt für den Kuchen. Aber es geschah natürlich nicht in der Absicht, mich zu täuschen, sondern um die Harmonie in der Küche zu bewahren und mich als Jungen vielleicht zu motivieren. Gefühle schützen, statt mit der trockenen Wahrheit konfrontiert. Hier übrigens im wahrsten Wortsinn. Auch in meiner Therapie flunkern viele Klienten hier und da ein bisschen. In einer anonymen Untersuchung an knapp 600 Psychotherapiepatienten zeigte sich, dass insgesamt 84% der Befragten schon mehrfach bei ihrem Therapeuten gelogen hatten. Oft aus Scham, aus Schuld oder aus Angst vor Konsequenzen. Die Gründe für das Lügen sind also nicht immer niederträchtiger Natur, sondern dienen manchmal dem gesunden Schutz. Ist es dann moralisch dennoch schlimm? Aristoteles sah das Lügen relativ differenziert. Er unterschied verschiedene Formen der Unwahrheit und nicht jede wog für ihn gleich schwer. Eine bewusste Täuschung war in jedem Fall schlimmer als eine charmante Prahlerei oder eine kleine Notlüge. Entscheidend für ihn war das Ausmaß der Lüge, der Grund der Lüge und der übrige Charakter des Menschen. Wer sich also in anderen Bereichen des Lebens tugendhaft verhielt, dem konnte man auch eine Unehrlichkeit schon mal verzeihen, erst recht, wenn sie einem höheren Zweck diente. Die frühen Christen kamen dagegen zu einer eindeutigeren Bewertung. Wenig verwunderlich hatte der heilige Augustinus eine sehr strenge Haltung. Jede Lüge ist moralisch falsch. Er unterschied zwar auch verschiedene Arten von Lügen, hielt sie aber alle für Sünde, selbst wenn sie aus Mitgefühl entstanden. In der Zeit der Aufklärung ab dem späten 17. Jahrhundert änderte sich das gar nicht wesentlich. Immanuel Kant vertrat ebenfalls eine absolute Position. Eine Lüge sei immer moralisch unzulässig, unabhängig von der Absicht und den Folgen. Erst im Utilitarismus wurde das wieder etwas aufgeweicht. Das Lügen wurde nach den Konsequenzen beurteilt. John Stuart Mills war ein typischer Vertreter dieser Theorie. Er sagte, eine Lüge kann moralisch erlaubt sein, wenn sie Leid verhindert oder größeres Glück erzeugt. Letztlich müsse also jeder für sich entscheiden, wann und wo die Lüge sinnvoll und nützlich sei. Eine etwas opportune Haltung, die die meisten Menschen heute, Gott sei Dank, nicht teilen. In aktuellen Umfragen sagen zwischen 70-90% der Befragten, Lügen sind nicht in Ordnung und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen zu rechtfertigen. Es gibt übrigens etwas, das wir gemeinhin moralisch noch verwerflicher finden als die Lüge selbst, und zwar ihre Vertuschung. Menschen, die uns anschwindeln, aber es kurze Zeit später reumütig gestehen, können wir meist irgendwie noch verzeihen. Aber Menschen, die eine Lüge um jeden Preis aufrechterhalten und das Vergehen partout nicht zugeben wollen, verlieren irgendwann sämtliche Gunst. Schon in der allerersten Lügengeschichte des christlichen Abendlandes kommt genau das zum Ausdruck. Dort kostet nämlich Adams Frau Eva vom verbotenen Apfelbaum im Garten Eden und überredet ihren Mann, es ihr gleich zu tun. Als Gott sie beide zur Rede stellt, flüchten beide in lauter Ausreden. Adam gibt seiner Frau Eva die Schuld und Eva gibt der verführerischen Schlange die Schuld. Die eigentliche Ursünde kam also nicht allein durch das Brechen einer Regel in die Welt, sondern durch den Versuch, sie auf eine feige Weise zu vertuschen. Und bis heute beurteilen die allermeisten Menschen die Vertuschung als niederträchtiger als die Lüge selbst. So, an dieser Stelle müssen wir aber auch mal eine klitzekleine Lanze für die Lügner brechen. Denn aus kognitionspsychologischer Sicht ist Lügen und Vertuschen eine absolute Höchstleistung. Wussten Sie das? Der englische Dichter Samuel Butler schrieb einmal, jeder Narr kann die Wahrheit sagen, aber nur ein verhältnismäßig Intelligenter kann auch gut lügen. Seine Aussage ist etwas arrogant, aber gar nicht so ganz falsch. Man braucht jetzt keinen hohen Intelligenzquotienten im engeren Sinne, um jemanden erfolgreich zu betrügen, aber eine gewisse Cleverness ist durchaus von Vorteil. Beim Lügen muss das Gehirn nämlich verschiedene Leistungen gleichzeitig gut aufeinander abstimmen. Die erste Leistung ist, die Wahrheit, die man ja kennt, zu unterdrücken. Die zweite Leistung ist, eine alternative Geschichte zu erfinden und diese glaubwürdig zu präsentieren. Bei der Wahrheit denkt das Gehirn in einem Szenario, bei der Lüge denkt es in zwei. Und genau das macht es kognitiv auch so anspruchsvoll. Insbesondere präfrontal, also vordere Abschnitte des Gehirns, sind daran beteiligt. Das sind Bereiche, die mit Kontrolle und mit strategischer Planung zu tun haben. Und nicht zuletzt muss der Lügner die ganze Zeit auch noch ausgesprochen aufmerksam sein, um sein Gegenüber einzuschätzen und bei einer aufkommenden Skepsis schnell zu reagieren. Das Gehirn bleibt also in einer Art Alarmmodus, wenn man lügt. Chillen ist nicht. Und das macht das Lügen auf Dauer auch sehr anstrengend. Ich habe mal in einer Podcast-Folge über Hochstapler gesprochen, vielleicht erinnern Sie sich. Und da habe ich Ihnen die Geschichte von Frank Abagnale erzählt, der Anfang der 1960er Jahre als Pilot, als Arzt und als Anwalt arbeitete und jahrelang dem Menschen etwas vorspielte, was er gar nicht war. Und als er 1969 in Frankreich von der Polizei verhaftet wurde, berichtete er später mehrfach in Interviews, dass er nach seiner Festnahme eine unerwartete Erleichterung und Entlastung verspürt habe. Das ständige Erfinden von falschen Geschichten, die permanente Aufmerksamkeit, begleitet von der Angst, enttarnt zu werden, sei ungemein anstrengend gewesen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch lernen zu lügen. Es wird im Laufe der Zeit einfacher. Es verhält sich so ein bisschen so wie bei Tonleiterübungen am Klavier oder bei Liegestützen auf einer Matte. Je öfter wir es tun, desto besser werden wir. Und was besonders erschreckend ist, mit der steigenden Fähigkeit zu lügen, nehmen auch unsere moralischen Skrupel immer mehr ab. Forscher aus London haben das vor wenigen Jahren einmal herausgefunden. Sie untersuchten 80 Personen, wie sich deren Hirnaktivität verändert, wenn sie sich im Rahmen eines Experiments an das Lügen gewöhnten. Anfangs reagierten die hirneigenen Alarmzentren noch sehr stark. Die Probanden wussten ja, dass es nicht in Ordnung war, unehrlich zu sein. Die Mandelkerne, die in emotionale Spannungszustände wie Schuld und Scham involviert sind, waren hochaktiv. Wenn die Probanden jedoch immer wieder logen, nahm die Aktivität der Mandelkerne kontinuierlich ab. Und je abgestumpfter die Probanden im Verlauf wurden, desto unverschämter wurden auch ihre Lügen selbst. Für diese spannende Studie gibt es sogar eine anekdotische Evidenz. Auch Donalds Unehrlichkeit nahm nämlich innerhalb der 4 Jahre seiner ersten Amtszeit kontinuierlich zu. Er wurde immer besser und dadurch fiel es ihm auch immer leichter. Die öffentlichen Falschaussagen steigerten sich von 6 Mal pro Tag im Jahr 2017 auf 39 Mal pro Tag im Jahr 2020. Bei so viel Expertise von Profilügnern fragen Sie sich jetzt vermutlich, kann man Ihren Schwindel zuverlässig aufdecken? Woran kann ich einen Lügner erkennen? Im alten China mussten Verdächtige während eines Verhörs Reispulver in ihren Mund stecken. Nach der Befragung sollten die Angeklagten den Reis wieder ausspucken. Normalerweise war er danach vom Speichel feucht. Stress jedoch kann den Speichelfluss stark reduzieren. Blieb der Reis während dem Verhör also trocken, wurde das deswegen als Zeichen von Schuld gewertet. Doch leider ist das ziemlicher Quatsch. Ein trockener Mund verrät nämlich keine Lüge. Denn der Speichelfluss lässt bei jeder Form von Aufregung nach, ob man nun etwas Böses begangen hat oder nicht. Auch Unschuldige können total gestresst sein, weil sie Angst vor der Befragung haben. Deswegen sind übrigens auch Lügendetektoren, wie Sie sie aus manchen Kinofilmen kennen, relativ wirkungslos beim Erkennen von Lügnern. Sie messen zwar physiologisch, wie schnell das Herz schlägt und wie stark man schwitzt oder wie angespannt die Muskeln sind und damit den Grad der allgemeinen Erregung, aber sie messen nicht den Wahrheitsgehalt einer Aussage. Aus diesem Grund sind sie vor Gericht auch nicht zuverlässig, um eine Schuld zu beweisen. Und das Gleiche gilt auch für Reispulver im Mund. Es stellt sich die Frage, ob man Lügnern überhaupt an irgendetwas ansehen kann, sobald sie die Unwahrheit sprechen. Die Antwort lautet so ohne weiteres leider nicht. Eine amerikanische Übersichtsarbeit untersuchte insgesamt 206 Studien, 24.483 Beobachter und 6.000 Aussagen von Lügnern. Die Arbeit gehört zu den größten systematischen Auswertungen auf diesem Gebiet. Und das Ergebnis war ernüchternd. Egal, ob man die Mimik, die Gestik oder irgendwelche sprachlichen Details zu Rate zog, gerade einmal in 54% der Fälle konnte man Lügner zuverlässig erkennen. Das ist verdammt nah am Raten, bei dem wir statistisch in 50% richtig liegen. Lügner zu entlarven ist also gar nicht so ganz einfach. Natürlich können Sie viel Geld ausgeben für irgendwelche Körpersprache-Seminare, die Ihnen immer alle weismachen, Ihre Mitmenschen danach glasklar lesen zu können. Aber in den allermeisten Fällen gelingt es nicht. Es wäre zu schön, wenn es so einfach wäre. Wenn überhaupt, kann man Lügner nur an ihrem Verhalten erkennen, indem man sie über eine längere Zeit beobachtet. So können Lügner beispielsweise nach außen übermäßig kontrolliert wirken und mitunter sieht man ihnen die Anstrengung beim Aufrechterhalten der Lüge dann auch an. Manche Lügner vermeiden auch darüber hinaus oft riskante Handlungen und ihr Versuch, auf keinen Fall verdächtig zu wirken, lässt sie irgendwann umso auffälliger erscheinen. Eine uralte Geschichte aus dem Orient erzählt in diesem Zusammenhang eine besonders raffinierte Methode zur Entlarvung eines Diebes. Einem alten weisen Richter wurden einst zwei Männer vorgeführt, die des Diebstahls angeklagt waren. Und er sollte entscheiden, wer von den beiden die Tat begangen hätte. Er bat beide in einen abgedunkelten Raum, in dem ein Esel stand. Der Richter sprach zu den beiden: Dieser Esel hier kann erkennen, wer von euch der Dieb ist. Jeder von euch muss gleich seinen Schweif berühren. Und sobald der Schuldige ihn berührt, wird der Esel es wissen und laut wiehern. Der clevere Richter hatte den Schweif des Esels vorher mit Ruß und Kohle eingerieben. Wer ihn danach berührte, bekam also unweigerlich schwarze Hände. Der wahre Dieb hatte nun Angst, der Esel könne wirklich schreien und traute sich deswegen nicht, den Schweif zu berühren. Seine Hände blieben also sauber. Damit wusste der Richter sofort, dass er der Dieb war. Im Grunde basiert auch ein Großteil kriminalistischer Verhörtechniken auf diesem Prinzip. Die aufmerksame Verhaltensbeobachtung in verschiedenen Situationen kann ein paar wertvolle Hinweise liefern, aber nicht ein körpersprachliches Detail allein. Also, falls Sie mal einen Lügner überführen möchten, konzentrieren Sie sich nicht auf die Weite der Pupille oder ob er die Arme öfter verschränkt oder sonstige nichtssagende Dinge, sondern beobachten Sie, was er macht und wie er sich verhält. Und mit etwas Glück verrät er sich irgendwann selbst. Sicherheitshalber können Sie sich ja zusätzlich von ihm etwas Reispulver in Ihre Hand spucken lassen. Apropos, wo wir schon bei notorischen Betrügern sind, die ihre ganze Welt ständig in die Irre führen, es gibt noch eine letzte, ganz besondere Form des Lügens, eine pathologische Form, wenn man so will, bei der Betroffene gar nicht mehr aufhören können, die Unwahrheit zu sagen und sich dabei aber meist so geschickt anstellen, dass lange Zeit alle auf sie hineinfallen und im schlimmsten Fall sogar sie auf sich selbst auch. Die Rede ist von der Pseudologia Fantastica. Vor etwa 150 Jahren beobachtete der deutsche Psychiater Anton Delbrück ein seltsames Phänomen, das er 1891 als Pseudologia Fantastica beschrieb und veröffentlichte. Er beobachtete, dass manche Menschen am laufenden Band Geschichten erfinden. Sie sind oft dramatisch, spektakulär oder so tragisch, dass sie einem Drehbuch entspringen könnten. Und ihre Erzähler selbst spielen meist die Rolle eines Opfers oder eines Helden. Mitunter gibt es zwar einen wahren Kern in der Geschichte, aber noch öfter sind sie komplett erfunden. Heutzutage spricht man auch von sogenannten Fabrikationslügen. Natürlich wissen die Betroffenen um den Bären, den sie ihren Menschen aufbinden, aber im Verlauf verlieren sie sich emotional so sehr in ihren Erzählungen, dass sie irgendwann selbst an sie zu glauben beginnen. Der eigene Realitätssinn verschwimmt und im schlimmsten Fall können sie die Wahrheit von der Lüge nicht mehr unterscheiden. Pseudologen, wie man die chronischen Dauerlügner heute nennt, ziehen aus ihren Lügen meist zunächst gar keinen erkennbaren Nutzen. Es sind also keine Zwecklügen wie die vielen anderen. Das unterscheidet sie von Menschen, die ganz gezielt täuschen, um sich einen Vorteil davon zu versprechen. Die Motive pathologischer Lügner sind einer Ebene tiefer. Sie nutzen ihre Stories zur Selbstwertregulation. Denn Geschichten, über die andere staunen, erzeugen Aufmerksamkeit, Bewunderung und nicht zuletzt auch Status und Zugehörigkeit. Und damit kompensieren sie Minderwertigkeitsgefühle oder Kränkungserlebnisse. Manchmal stellen sie mit ihren erfundenen Geschichten auch Nähe zu Menschen her, nach der sie sich so sehr sehnen. Deswegen sind sie auch so ohne weiteres nicht bereit, ihr Vergehen zuzugeben, sobald ihnen mal jemand auf die Schliche kommt. Stattdessen stabilisieren sie ihr Lügengebäude um jeden Preis. Sie reagieren mit hanebüchenen Ausreden oder weiteren Geschichten. Das Lügen wird zu einer Art psychischen Prothese, sagt man, die etwas seelisch ersetzt, was abhanden gekommen ist. Und mit der Zeit wird das Lügen zum festen Teil der Persönlichkeitsorganisation. Pathologisches Lügen ist also nicht in erster Linie moralisch verwerfliches Verhalten, sondern es ist Ausdruck einer brüchigen Identität, eines instabilen Selbstwerts oder ungelöster innerer Konflikte. Betroffene leiden übrigens meist selbst sehr darunter. Man könnte sagen, der pathologische Lügner täuscht primär nicht andere, sondern er versucht, sich selbst irgendwie zu retten. Und genau darin liegt die eigentliche Tragik, weil der Lügner meist die wichtigsten Bezugspersonen vor den Kopf stößt und sie irgendwann verliert. Die Therapie gestaltet sich recht schwierig, das muss man leider sagen. Es braucht eine ganz tiefgehende Arbeit am Selbstwert. Man muss gemeinsam stabile Beziehungen schaffen, bei denen sich Betroffene geborgen und sicher fühlen, ohne dass sie sich ständig durch Geschichten überhöhen müssen. Und nur wenn Betroffene sehr einsichtig sind und sehr motiviert, ist auch eine Besserung möglich. Aber Sie kennen mich, Sie wissen, dass ich gerne von der hellen Seite unserer schönen Welt erzähle. Und deswegen erzähle ich Ihnen jetzt eine Geschichte, das ist ein krasser Fall, aber mit einem Happy End. Das ist die Geschichte des Lügners George Psalmanazar. Vielleicht haben Sie mal davon gehört. Geboren 1679 in Südfrankreich, behauptete er als junger Mann aus Formosa zu stammen. Das entspricht geografisch einer Region ungefähr um Taiwan. Aber auch Formosa selbst als Land oder Kultur gab es überhaupt nicht. Er erfand eine komplette Sprache, eine Religion und eine Kultur der Menschen dort und schrieb 1704 sogar ein Buch über dieses angebliche Land. Das Werk war so detailliert, dass viele Gelehrte in Europa ihm Glauben schenkten. Er hielt Vorträge, wurde in intellektuellen Kreisen Londons empfangen und sogar von kirchlichen Autoritäten unterstützt. Erst nach vielen Jahren mehrten sich Zweifel. Missionare und Händler, die in diese Region bei ihren Reisen vorstießen, widersprachen seinen Angaben. Und schließlich brach sein Konstrukt vollständig in sich zusammen. Er stand als einer der größten Lügner seiner Epoche da. Aber, und das ist die gute Wendung dieser Geschichte, Psalmanazar gestand seine Täuschung und wandelte sich im Laufe der Zeit zu einem aufrichtigen Gelehrten, der für seine religiösen und philologischen Texte weithin respektiert wurde. Der Fall Psalmanazar ist zugleich ein Spiegel seiner Zeit, in der Menschen damals nur allzu gerne bereit waren, jeden Quatsch zu glauben, solange er nur faszinierend genug erzählt wurde. Ein Schelm, wer da Parallelen zur Neuzeit sieht. Zur Lüge haben wir heute ein seltsames, ambivalentes Verhältnis. Einerseits lehnen wir sie strikt ab. Weder wollen wir belogen werden, noch wollen wir selbst als Lügner dastehen. Sobald wir eine vertrauensvolle Beziehung zu einem Menschen eingehen, sei sie partnerschaftlicher oder kaufmännischer Natur, ist Unehrlichkeit ein absolutes K.O.-Kriterium. Andererseits empfinden wir auch eine Art Zuneigung zu Lügnern und ihren fantastischen Geschichten. Die Lügen des Baron Münchhausen begeistern bis heute Millionen von Lesern, obwohl wir wissen, dass nichts davon wahr ist. Bei Karl May war es nicht viel anders. Der Schriftsteller aus Sachsen behauptete, ein weltbereister Kosmopolit zu sein und 1200 Sprachen zu verstehen. Er hielt sich selbst für Old Shatterhand und berichtete hunderte Geschichten aus dem Wilden Westen, den er selbst nie bereist hatte. Seinem Erfolg tat das keinen Abbruch. Wir haben viel Bewunderung übrig für den Erfolg der Lügner aus ihren Übertreibungen, ihren Inszenierungen oder ihren Täuschungen. Wir feiern die Hochstapler und Lügner, als wären sie unsere größten Helden. Je dreister und abgefeimter sie vorgehen, desto faszinierter sind wir von ihnen und desto mehr Zuwendung erhalten sie auch von uns. Und mit etwas Glück noch dazu tausende Followerschaften, Talkshowplätze oder Exklusivverträge. Den Sänger Gil Oferim, der einen Hotelbediensteten fälschlich denunzierte und dessen üble Machenschaften vor Gericht ganz eindeutig aufgedeckt wurden, machten die RTL-Fernsehzuschauer sogar zum Dschungelkönig 2026. Verrückte Welt. Manchmal hat man den Eindruck, als habe die Lüge heute ihre gesellschaftliche Ächtung vollends verloren. Gerade der virtuelle Raum bietet ganz allgemein einen hervorragend geeigneten Raum für Lügen und Halbwahrheiten. Nirgends wird so viel und so oft gelogen und das Blaue vom Himmel erzählt, wie im Internet und auf Social Media. Apropos Blau, bitte folgen Sie mir hierfür ganz kurz in eine der schönsten Städte Europas. In der tschechischen Hauptstadt Prag hing bis vor kurzem unter den Arkaden der Stadtbibliothek eine Laterne mit dem Namen Videtelnost. Sie war eine Installation des tschechischen Künstlers Jakub Neplas. Die Installation war mit einem Computerserver verbunden, der Daten aus verschiedenen Desinformationsquellen aus dem Internet erhielt. Ein Medienmonitoring verfolgte solche Webseiten und immer dann, wenn besonders viel Aktivität registriert wurde, schickte das System Impulse an die Lampe. Das Lichtspektrum war dabei abhängig von der Anzahl der Fakes, die zum jeweiligen Moment im Internet kursierten. Bei wenig Falschmeldungen leuchtete die Laterne in einem sanften und hellen Gelb. Wurde dagegen gerade besonders viel Unsinn verbreitet, wechselte das Licht der Laterne seine Farbe in ein schwach leuchtendes, dunkelfahles Blau. Nachts leuchtete die Lampe nun meist in zartem Gelb. Kein Wunder, hier schliefen ja auch die meisten. Im Schlaf ist jeder Mensch ehrlich, wie es im Volksmund heißt. Im Laufe der frühen Morgenstunden änderte sich das Licht in Richtung Blau und flackerte am Nachmittag und am Abend am stärksten. Wie oft und wie viel im Internet wirklich gelogen wird, kann man aus dieser schönen Idee natürlich nicht ganz analytisch ableiten. Ehrlich gesagt kann das derzeit wissenschaftlich niemand ganz zuverlässig sagen, denn man weiß ja bei einer falschen Information im Netz nicht, ob sie vorsätzlich gefälscht wurde. Insofern müssen wir hier ein bisschen vorsichtig bleiben. Aber Schätzungen zufolge finden Sie im Internet mindestens 20-25% Quatsch. Und die künstliche Intelligenz, die es heute über Deepfakes möglich macht, die Stimme oder das Gesicht eines Menschen nahezu perfekt nachzubauen, hat längst die Tür zu einer ganz neuen Form der Lüge aufgestoßen. Diese, wie ich finde, besonders erschreckende Entwicklung wird übrigens bald mal eine eigene Folge sein. Leider ist es so, dass sich gerade die Unwahrheit heute besonders schnell verbreitet. Mit dem Spruch, Lügen haben kurze Beine, wollte man früher eigentlich sagen, dass sie in der Regel nicht weit kommen. In virtuellen Zeiten gilt das jedoch so nicht mehr. Vielmehr ist es so, dass Lügen viel schneller rennen und in der gleichen Zeit deutlich mehr Menschen erreichen. In einer großen Arbeit des MIT konnten Forscher zeigen, dass Falschaussagen im Netz zu 70% häufiger geteilt werden und das 6-mal schneller als richtige Aussagen. Der irische Schriftsteller Jonathan Swift umschrieb es einmal wie folgt: Eine Lüge kann um die halbe Welt reisen, während sich die Wahrheit noch die Schuhe anzieht. Das Schlimme ist, dass Lügen, die man oft genug wiederholt, immer mehr zur gefühlten Wahrheit werden können. In der Psychologie spricht man in diesem Zusammenhang vom sogenannten Reiterationseffekt. Wenn ich oft genug lese, dass 1000 Milligramm Vitamin C täglich angeblich gesundheitsförderlich ist, glaube ich es irgendwann. Wenn es jeder sagt, kann es ja nicht komplett falsch sein. Unsinn bleibt es dennoch. Leider zeigen Untersuchungen, dass die Glaubwürdigkeit einer Nachricht in der Öffentlichkeit ab einem bestimmten Punkt der Wiederholung nicht mehr erschüttert werden kann, selbst wenn sie sich später als objektiven Quatsch herausstellt. Die Lüge bleibt als neue Wahrheit in den Köpfen der Menschen. Ein besonders trauriges Beispiel hierfür ist der angebliche Autismus als Folge von irgendwelchen Impfungen. Eine eindeutige Lüge, die damals verbreitet wurde, die aber heute durch die viele Wiederholung bei manchen Menschen zu einer gefühlten Wahrheit mutiert ist. Ende der 1990er Jahre veröffentlichte der britische Arzt Andrew Wakefield eine nachweislich gefälschte Studie, in der er behauptete, Masernimpfungen würden Autismus verursachen. Die Arbeit erregte das gewünschte Aufsehen, führte zur allgemeinen Verunsicherung in der Bevölkerung und sinkenden Impfquoten und damit auch zu neuen Masernausbrüchen. Schon bald ergaben Recherchen, dass Wakefield die Daten einfach erfunden hatte. Er verfolgte nämlich finanzielle Interessen mit der Veröffentlichung, da er im Auftrag von Anwälten arbeitete, die gegen Impfstoffhersteller klagten. Wakefield verlor seine ärztliche Zulassung und der Betrug ging in die Medizinhistorie ein. Bis heute gilt er Medizinstudenten als mahnendes Fanal für schweren Wissenschaftsbetrug. Und dennoch hält sich der Blödsinn bis heute im Netz und in Newsforen. Martin Luther sagte einmal, die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man sie wälzt, desto größer wird sie. Und entsprechend länger braucht der Schneeball auch wieder, um abzuschmelzen. Und wie wir an diesem Beispiel sehen, manchmal tut er es gar nicht mehr. So, wir bewegen uns jetzt von The Dark Side of the Earth wieder auf die helle Seite unseres Planeten, denn es gibt ein paar richtig gute Nachrichten, gerade in einer Welt, in der gefühlt die Lüge immer mehr zunimmt. Denn tief im Inneren wollen wir die Wahrheit und wir bemühen uns auch mehrheitlich um sie. Das ist eine sehr gute Nachricht. Es gibt auch wissenschaftlich derzeit keinen Beweis dafür, Achtung, dass wir im ganz normalen Alltagsleben unsere Partner, Freunde, Kollegen oder Nachbarn, also außerhalb des Internets oder auf Social Media, häufiger beschwindeln würden als früher. Im echten Kontakt tendieren Menschen ganz eindeutig zur Aufrichtigkeit. Natürlich nicht immer alle und überall, völlig klar, aber eben ganz eindeutig in der Mehrheit. Personen, die andere aufs Übelste belügen oder betrügen, repräsentieren sogar nachweislich eine Minderheit in der Bevölkerung. Eine amerikanische Arbeitsgruppe aus Birmingham in Alabama stellte vor einigen Jahren anhand von ein paar Serienexperimenten fest, Achtung, mehr als 50% aller Lügen werden von weniger als 10% der Menschen verbreitet. Die meisten Menschen sind im überwiegenden Teil ihres Tages ehrlich. Lassen Sie uns das sehr, sehr oft betonen und stolz darauf sein, dass uns dieser Wert so wichtig ist. Im menschlichen Gehirn besteht sogar eine Voreinstellung dafür, selbst ehrlich sein zu wollen und Menschen zu glauben, die mit uns in Kontakt treten. Diese Grundeinstellung nennt man Truth Default. Die meisten Menschen bekommen von uns eine Art Wahrheitskredit, vom Bäcker über den Busfahrer bis hin zum Arzt oder Politiker. Diese natürliche Vertrauensneigung bietet die große Chance, miteinander in einen guten Kontakt zu kommen und eine gelingende Beziehung zu gestalten. Und wer mit diesem Wahrheitskredit verantwortlich umgeht und sich dann auch wirklich aufrichtig verhält, für den zahlt es sich selbst auch aus. Denn Ehrlichkeit steigert nicht nur das Vertrauen des anderen, sondern auch das eigene Wohlbefinden. In der Wahrheit, auch wenn sie manchmal schmerzvoll ist, können wir das Leben nämlich viel besser akzeptieren, wie eine Übersichtsarbeit aus New York kürzlich zeigte. Gleichzeitig führt Ehrlichkeit auch in unseren Beziehungen zu einer größeren emotionalen Nähe zueinander. Und nicht zuletzt sinkt auch die kognitive Belastung. Ehrlichkeit ist einfach bedeutend weniger anstrengend, als ständig die Wahrheit zu verheimlichen und andere in die Irre zu führen. Eine Untersuchung der Universität Notre Dame in Indiana hat das anhand von 110 Versuchspersonen einmal sehr schön gezeigt. Wer für die Dauer von 10 Wochen nicht log, berichtete danach über eine geringere subjektive Belastung in seinen beruflichen und privaten Beziehungen, insgesamt über weniger Stress und interessanterweise auch über weniger Kopfschmerzen. Soweit mein gesundheitspsychologisches Plädoyer für mehr Wahrheit in dieser Welt. Das schulde ich Ihnen als Arzt. Aber die gleiche Botschaft schenkt Ihnen auch ein sehr lustiger Film, den ich Ihnen jetzt ans Herz legen möchte. Es handelt von einem notorischen Schwindler, dem die Wahrheit schlussendlich das Leben rettet. In dem Film Liar, Liar, Deutsch der Dummschwätzer, spielt Jim Carrey den Scheidungsanwalt Fletcher Reed aus Los Angeles, der eine ganz besondere Stärke aufweist, in Anführungsstrichen. Er lügt, dass sich die Balken biegen, überzeugend, blitzschnell und vor allen Dingen skrupellos. Und vor allem tut er es ständig. Im Gerichtssaal verbiegt und verdreht er permanent die Tatsachen und selbst zu Hause bringt er kaum ein wahres Wort über die Lippen. Er verspricht seinem Sohn Max ständig Dinge, die er nie einhält. Die Lüge zieht sich also, man kann sagen, wie ein roter Faden durch seinen Alltag. An Max' 5. Geburtstag bricht Fletcher erneut ein Versprechen und lässt seinen Sohn im Stich. Max ist bitter enttäuscht und wünscht sich, sein Vater könne zumindest mal für 24 Stunden nicht mehr lügen. Und auf magische Weise geht sein Wunsch in Erfüllung und am nächsten Morgen stellt Fletcher fest, er kann nur noch die Wahrheit sagen. Also selbst harmlose Höflichkeitslügen sind ihm nicht mehr möglich. Und was folgt, könnt sich vorstellen, ist ein Chaos sondersgleichen. Im Büro beleidigt er Mandanten mit einer brutalen Ehrlichkeit und stößt auch privat seinen Mitmenschen vor den Kopf. So viel Wahrheit wollten sie wiederum auch nicht. Neben der ganzen Komik geht es in dem Film eigentlich um etwas sehr Ernstes. Ohne Ehrlichkeit und Vertrauen ist eine gute Beziehung niemals möglich. Andererseits sind wir im täglichen Miteinander auch schon mal auf klitzekleinen Omissionslügen oder weiße Lügen angewiesen, um keine Schneise der Zerstörung hinter uns herzuziehen. Fletcher erkennt am Ende des Films, dass ihm einzelne Lügen zwar taktische Erfolge bescheren, ihn aber letztlich völlig entfremdet haben von den Menschen, die er liebt, allen voran seinem Sohn. Die Zwangsehrlichkeit führt bei ihm zu einer Charakterentwicklung. Er entscheidet sich ganz bewusst für die Aufrichtigkeit und bekommt glücklicherweise von seiner Frau und seinem Sohn eine zweite Chance. So zeigt uns der Film etwas, was wir auch im realen Leben hochhalten sollten. Für die Wahrheit ist es nie zu spät. Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen, was wir bisher besprochen haben und am Schluss noch ein paar Gedanken über unsere Gesellschaft verlieren, die mir persönlich sehr wichtig sind. Wir beginnen mit einer aufrichtigen Tatsache. Sie lautet, die Lüge gehört zum Menschen. So wie die Holznase zu Pinocchio. Das Lügen selbst ist uralt und begleitet uns schon seit Angedenken. Zumindest seitdem es Apfelbäume und Schlangen gibt. Und dennoch ist die Unwahrheit im sozialen Miteinander nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Auch wenn wir grob gesprochen 2x pro Tag schwindeln, kommunizieren wir doch die meiste Zeit des Tages ehrlich und aufrichtig. Die Wahrheit ist uns Menschen ein hohes Gut und wir legen sehr viel Wert auf sie. Wir fühlen uns in der eigenen Haut wohler, wir erleben uns selbst authentischer und es ist weit weniger anstrengend. Der zynische Diogenes wird mit seiner Laterne also sicher bald auf ehrliche Menschen gestoßen sein. Aufpassen müssen wir heute aber in den virtuellen Räumen unserer Welt, in denen die Wahrheit tatsächlich oft verzerrt wird und Laternenlichter blau färbt statt gelb. Im Internet wird nicht nur mehr geschummelt, die Lügen verbreiten sich auch schneller, unter anderem, weil sie einfach mehr Aufmerksamkeit von uns erhalten. Natürlich haben Menschen schon immer geflunkert, übertrieben oder Dinge beschönigt. Doch unsere heutige Faszination für Lügen und Hochstapelei darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lüge etwas sehr Zerstörerisches haben kann für eine Gesellschaft. Denn eine Demokratie braucht die Wahrheit. Sie lebt nicht nur von Wahlen, Gesetzen und Institutionen, sondern vor allem von Vertrauen, dass Worte noch etwas bedeuten und dass Fakten etwas zählen. Eine Gesellschaft, die Täuschung mit Aufmerksamkeit belohnt, riskiert immer auch ein Stück weit, Wahrheit irgendwann zu entwerten. Und schuld daran sind nicht mal die Lügner selbst, sondern wir. die nicht den ehrlichen und guten Menschen, sondern den Blendern und Betrügern heute die größten Bühnen schenken. Aber wir sind nicht ohne Einfluss. Wir könnten natürlich einfach darauf hoffen, dass unsere Gesellschaft in Zukunft unter all dem irgendwie stabil bleibt. Aber viel besser wäre es, sich selbst die Frage zu stellen, was wir dazu beitragen können, dass sich Lug und Betrug künftig weniger zuverlässig verbreiten. Muss ich eine Zeitung lesen, die es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt? Muss ich in einem ersten Moment der Empörung unwahre Behauptungen teilen, die ich irgendwo auf Social Media lese? Mehr Nichtbeachtung wäre mitunter angebracht. Die Lügen von Donald Trump sind doch nur deswegen so wirkmächtig, weil wir nach jeder seiner Aussagen sofort eine Talkshow drüber machen. Seien wir doch ehrlich. Eine Falschaussage, die keine mediale Aufmerksamkeit mehr erhält, würde dagegen einen sehr schnellen Tod sterben. Außerdem können wir uns alle überlegen, was wir selbst zum Vertrauen zwischen Menschen beitragen können, indem wir uns beispielsweise alle hinterfragen, sage ich die Dinge aufrichtig? Verhalte ich mich ehrlich? Bin ich verlässlich? Kann man mir vertrauen? Damit ändern wir nicht gleich die ganze Welt, völlig klar. Aber wir tragen jeder für sich ein kleines Stück dazu bei, dass sie etwas ehrlicher wird. Mahatma Gandhi fasste es sehr schön in Worte, als er sagte, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte unsere gemeinsame Reise dort beenden, wo sie begann, im antiken Griechenland. Dort fragten die Menschen in unsicheren Zeiten das berühmte Orakel von Delphi nach der Zukunft und baten es um Rat. Je ängstlicher sie waren, desto mehr klammerten sie sich an die Weissagungen. Diese passive Erwartungsangst vor der Zukunft ist typisch menschlich und hält sich bis heute. Just fragte mich ein Journalist vor kurzem zu dem Thema Lügen im Internet. Herr Busch, wo wird das alles in Zukunft noch hinführen? Ich gab ihm zur Antwort, ich kenne die Zukunft nicht. Aber was ich sicher weiß, ist, dass sie nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass wir sie gemeinsam gestalten können. Die eigentliche Frage ist doch gar nicht, wie viel Lügen wir noch verkraften können, sondern die eigentliche Frage ist, was wir selbst jeden Tag Gutes dazu beitragen können, dass die Wahrheit in unserer Gesellschaft einen Wert behält. Die alten Griechen wussten das. In eben jenem Delphi stand über dem Eingangsbereich des Orakels eine Inschrift. Ganz dezent, fast schon unscheinbar, war sie dort in einen Stein eingraviert. Sie mahnt zur moralischen Selbstprüfung, bevor man die Verantwortung für die Zukunft anderen überträgt. Die Inschrift lautet: Erkenne dich selbst.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.